Servus zum Serve, herzlich willkommen. Ja, heute habe ich einen Gast, den Michael Assauer. Namensvetter kann ja also nur gut werden. Ja, also wenn praktisch beide mit demselben Namen anfangen. Der liebe Michael ist spezialisiert auf das Thema Mitarbeiter finden, führen und binden. Also eine ganz, ganz große, spannende Geschichte. Vor allem deshalb, weil wir just vor einiger Zeit bei uns in der Mastery, also in dem Kurs, den ich biete, genau über das Thema nämlich diskutiert haben. Der Michael hat auch ein paar Startups gegründet, ist Host von dem Talente-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sag mal ganz kurz was zu dir. Was zeichnet dich aus?
Moin, Michael. Tausend Dank dir. Jo, ich glaube, was mich auszeichnet, das ist genau sozusagen diese Brücke zwischen einerseits der Tatsache, dass ich viele Technologie-Startups gegründet habe, so aus der Tech-Szene komme, viel im Silicon Valley etc. unterwegs war und dann am Ende im Konzern gelandet bin. Daimler hat dann unsere Firmen aufgekauft. Und ja, ich kenne im Prinzip beide Welten und deshalb habe ich mich dann irgendwann dem Thema verschrieben, wie kann man eigentlich, egal ob man Startup oder Konzern ist, einfach die geilsten Leute für sich gewinnen, die besten Köpfe, ne, hier Hashtag War for Talent und so weiter und so fort. Wie kriegen wir es eigentlich hin als Führungskräfte, als Unternehmer, als Gründer, dass wir die besten Leute an unsere Seite gewinnen und dann noch Großes mit ihnen erreichen können?
Die du dann letztendlich an die großen Konzerne verfütterst.
Das kann passieren, muss aber nicht.
Sorry, ich muss mal ganz kurz mal reinschmeißen. Ja, aber nein, man kann ja mit den Leuten dann auch andere Firmen gründen. Zumindest hast du da Erfahrungen damit, wie man die dann auch motiviert, um zum Beispiel ja so einen Deal erstmal durchzubringen, muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, also von der Idee hin zu einer, auch selbst wenn ich von vornherein eine Exit-Strategie plane, muss man auf jeden Fall, gehört da ja da Talent dazu. Ne? Also nicht umsonst hast du ja das Talente-Podcast. Mhm. Ich will mal einsteigen mit Michael, weil wir hatten eben ein Gespräch bei uns unter Unternehmern in meiner Mastery eben über das Thema Führung. Mhm. Und ich habe dann mal eingeworfen und gesagt, wie professionell sind wir in dem Thema drin? Weil wir machen eigentlich alles, aber die wenigsten machen ausgiebige Seminare oder Führungscoachings, obwohl das ja die Human Resources, ich nutze mal dieses blöde Berger von Roland Berger, dieses Wording, aber die Mitarbeiter sind ja das wichtigste Gut. Ja, auch wenn der Kunde uns bezahlt, aber letzten Endes ist ja die Seele eines Unternehmens, sind ja die Angestellten, also die Leute, die ja die Seele voranbringen. Yes. Da haben aber die wenigsten Leute eigentlich die Erfahrung, die sie brauchen und dann wurschteln sie so irgendwas zusammen, dann bildet sich so irgendwann ein Klumpen, so ein Inner Circle, ja, der vielleicht keinen neuen mehr reinlässt und dann irgendwann nach 10 Jahren sind sie frustriert und sagen, hey, ganz am Anfang, wo ich noch alleine oder mit einem Mitarbeiter war, war es am schönsten.
Ja. Genau. Ja. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das geil hin, oder?
Jetzt ist die Frage. Weil die Frage ist daraus, wie kann ich es vermeiden von Anfang an? Und die zweite Frage, das können wir, also ich merke mir das logischerweise, was mache ich denn, wenn ich so einen verwurschtelten Klumpen habe, wo ich sage, hey, pass auf, ich habe das ist irgendwie gewachsen ohne Strategie.
Genau.
Also wo magst du einsteigen? Was gefällt dir am besten?
Ja, also der letzte Punkt, da sprichst du schon was Wichtiges an, die Strategie. Und muss dir so vorstellen, wir als Gründer, wir als Unternehmer, wir sind in der Regel nicht die besten Manager. Also geht mir ganz genauso. Management, kleinteiliges Management kann ich nicht gut. Was ich aber gut kann, ist Unternehmer und Gründertum. Und als Unternehmer bist du die Leuchtturmfigur, bist du der Nordstern, bist du derjenige, der sozusagen die große Richtung vorgibt und der auch den Leuten jeden Tag aufs Neue vermitteln oder vermitteln muss. Das ist dein Job. Einer der Google-Gründer hat mal gesagt, er sieht sich immer als ein CRO, Chief Repeating Officer, weil er gefühlt jeden Tag 30 Mal dasselbe erzählt. Aber genau das ist halt unser Job als Unternehmer, als Gründer, als Führungspersönlichkeit. Und ne, der Unterschied ist, ein Manager, der lehnt eine Leiter an eine Wand und dann erklärt er seinen Leuten ganz genau, wie wir jetzt über diese Leiter, über die Wand drüber kommen und dann unser Ziel dahinter erreichen. Der Unternehmer ist aber derjenige, der überhaupt erstmal prüft, ob diese Leiter überhaupt an der richtigen Wand lehnt und ob das Ziel, was wir dahinter haben, überhaupt das Richtige ist. Und um das vernünftig tun zu können, um überhaupt zu wissen, lehnt dieses Ding jetzt an der richtigen Wand oder nicht, da spielen dann solche Dinge, die du wahrscheinlich auch und viele von den Hörern auch schon mal so als Buzzwords schon gehört haben, garantiert. Aber es ist halt nun mal einfach wichtig, da spielen dann so Dinge wie Mission, Vision und Werte eine riesengroße Rolle. Und erst daraus ergibt sich nachher eine kleinteilige Strategie. Aber die Mission, also das Warum, und die Vision, das Was, wo wollen wir eigentlich hin? Und die Werte, nämlich das Wie, also mit welchen Mitteln wollen wir da hinkommen? Das sind halt die großen Dinge, über die man sich sozusagen als Unternehmer Gedanken machen muss. Und wenn man die jeden Tag vermittelt, dann ist es eigentlich ein leichtes, seine, seine Leute mitzunehmen und sie auch jeden Tag anzuzünden, zu begeistern und wie gesagt, dann über die Leiter drüber kommen und so, da kümmern sich dann die Manager drum, zumindest in dem Stadium, wenn du schon eine größere Firma hast.
Okay, ja, ich überlege jetzt bloß gerade, wie setze ich das jetzt konkret um? Also die Frage ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Team habe, wir sind ja noch dabei, ne, dass ich, wenn ich ein Team habe, korrekt?
Ja.
Oder? Waren wir jetzt, habe ich überlegt, waren wir, sind wir beim ersten eingestiegen? Ich habe dir jetzt gerade so gebannt zugehört, dass jetzt waren wir bei dem Thema, dass ich eins wachsen lassen will oder dass ich schon ein gewachsenes Team habe?
Ist eigentlich egal.
Ist egal.
So okay. Oder so oder so solltest du mit den Werten starten. Also okay. Dem.
Also jetzt nehmen wir mal das, weil die meisten meiner Teilnehmer haben ja eigentlich schon ein gewachsenes Team. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich Leute, wo ich weiß, die sind gar nicht gut für mich oder vielleicht sind sie auch gut und ich habe die Potenziale noch nicht erkannt und jetzt bespreche ich also mit denen, so was auch, Freunde. Das wäre meine Mission, meine Vision oder, das wäre jetzt eher so mein Weg, ich würde das nicht drüber stülpen, sondern mit den Leuten gemeinsam erarbeiten und merken. Dann würde ich ja merken, was passiert, oder?
Ja, genau. Wichtig ist, genau bei der Frage, die du angesprochen hast, hast du überhaupt alle Leute, die an deiner Seite sind, sind das überhaupt alles die richtigen Leute? Oder muss man, und da muss man auch knallhart der Tatsache ins Auge blicken, oder muss man sich gegebenenfalls von der einen oder anderen Person trennen? Und um das herauszufinden, ist es wichtig, sich als allererstes über die Werte Gedanken zu machen, also das Wie. Da gibt's ein paar Techniken, brauche ich jetzt hier nicht zu tief reingehen, aber man kann recht schnell und einfach und gut innerhalb von 2-3 Stündchen, wir haben das letztens erst selbst mit unserem Team wieder gemacht, kann man Werte herausarbeiten aus einem Team, die dann sozusagen geteilt werden können. Also man kann relativ schnell einfach auf einen Set aus, sag ich mal, 3, 4, 5 Werten kommen, wo dann alle im Team sagen, jo, wir arbeiten jetzt das wie wir unser Ziel erreichen wollen, die Wertegrundlage für alles, die Basis für alles, wie wir miteinander arbeiten, das sind hier unsere Werte. So, das ist erstmal der erste Step. Und dann kannst du auch ziemlich klar danach benennen, und da können auch die anderen im Team ziemlich klar danach benennen, arbeiten eigentlich alle, leben hier eigentlich alle nach diesen Werten oder gibt es vielleicht einzelne Leute im Team, die gar nicht passen, was diese Werte angeht. Und dann musst du als Unternehmer auch knallhart die Entscheidung treffen, dich zu trennen. Das ist am Ende eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, für dich, für deine Firma, für die anderen Mitarbeiter und auch für die betreffende Person selbst, weil die wird dann da auch nicht glücklich. So, deshalb ist das erstmal das Wichtige rauszukriegen.
Kann ich nachvollziehen, Zwischenfrage. Die Frage ist, wie verkaufe ich sowas? Also weil der Punkt ist ja, es klingt immer so ganz leicht in der Theorie, wenn ich sage, komm, wir überarbeiten jetzt mal die Werte. Wenn du jetzt aber gerade 10, 15 Jahre eine Firma hast und jetzt hockst du dich hin mit, ja, das sind jetzt teilweise auch richtig gestandene Persönlichkeiten, und manchmal sind es auch sogar schon stärker als der Chef und jetzt kommst du und sagst so, na, ich jetzt, dann sagen die, ja, jetzt hat er irgendwo ein Führungsseminar gemacht. Also,
kommt er mit Werten an.
Genau, jetzt kommt er hier mit Werten. Ja, wir sollen das, haben wir noch nie drüber gesprochen. Wie verkaufe ich es?
Ja, im Zweifelsfall nennst du es halt nicht Werte, sondern nennst es einfach, hör mal Leute, wir setzen uns jetzt hier mal zusammen. Ihr habt gemerkt, in der Situation, die du beschreibst, wissen ja auch die Mitarbeiter, dass vielleicht in der Vergangenheit nicht alles perfekt gelaufen ist. Und sie erkennen auch an, dass es der Job vom Chef ist, dafür zu sorgen, dass in Zukunft Dinge besser laufen. Und dann setzt du dich halt im Zweifelsfall hin als Chef und sagst, ey Leute, wir setzen uns jetzt hier mal 3 Stunden zusammen und dann erarbeiten wir jetzt hier mal gemeinsam, wie wir eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten wollen, damit das alles hier noch erfolgreicher wird. So, und da kann ja per se erstmal keiner was dagegen haben. Und ob du das dann Werte nennst oder ob du es sonst irgendwie nennst, scheißegal. Aber grundsätzlich geht es halt darum, ey Leute, ihr wisst, in der Vergangenheit war hier nicht alles perfekt, wie es halt nun mal so ist in jeder Firma. In keiner Firma ist wahrscheinlich alles perfekt. Aber ich will dafür sorgen, dass wir hier sozusagen einen kleinen Schritt näher an perfekt gemeinsam drankommen. Und deshalb starten wir jetzt mal und setzen uns mal zusammen und überlegen mal hier und erarbeiten jetzt mal so 3, 4, 5 Attribute von mir aus oder wie auch immer du es nennen möchtest, wie wir eigentlich hier in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Und das finden die Leute in der Regel super, ne? Weil sie davon natürlich auch was haben.
Ja. Also ich meine, für mich ist es jetzt logisch, aber ich kenne genau diese Gegenargumente. Ja? Das ist natürlich, wenn ich den Leuten sage, hey, ich will die Firma für die nächsten 10 Jahre oder nächsten 20 Jahre aufstellen, damit eure Arbeitsplätze gesichert sind, ja, damit das Einkommen fließt und so weiter. Ja. Das sollte eigentlich klar sein. Und alleine daran merkst du, wenn du jetzt natürlich schon irgendeinen Stinkstiefel oder eine Stinkstiefelin drin hast,
ob
das jetzt gendergerecht ist, dann sagst du, okay, dann muss ich mich davon trennen oder den erstmal in die Schranken weisen. Ist nicht so einfach, ist ja der größte Umbruch. Und da nochmal als kurzen Zwischenruf, weil ich habe eben festgestellt, dass die Unternehmer meistens, was die lassen das so anstauen. Ja, das wie das berühmte Fass, ja, das füllt sich und füllt sich Und dann irgendwann platzt ihnen der Kragen und dann fallen sie über die Angestellten oder über einen Angestellten her. Ja, ja? Und das ist sowas von unvorbereitet und auch absolut unprofessionell. Ja?
Genau.
Weil das natürlich, ich muss ja überlegen, ich habe es mit Menschen zu tun, ich muss denen das verkaufen, was jetzt hier gerade passiert. Na, auch ich möchte nicht einfach irgendwo angemault werden, wie auch immer. Das habe ich gemerkt, ist der größte Fehler.
Und das ist genau ein Produkt davon, wenn Leute miteinander sozusagen mehr oder weniger gezwungen werden, miteinander zu arbeiten, jeden Tag Zeit miteinander zu bringen, die nicht dieselbe oder sagen wir mal eine ähnliche, muss ja jetzt natürlich auch nicht jeder tausendprozentig gleich sein, ist logisch, aber die zumindest eine ähnliche Wertegrundlage haben. Und das ist einfach, ne, deshalb ist es auch die Grundlage für alles. Und danach machen wir uns dann Gedanken ums Was und ums Warum. So, das ist dann halt Vision und Mission.
Ja, okay. Du hast ja noch einen anderen Part, das Thema Binden. Da hört man ja so ich habe einen Geldbereich, ne, so die klassischen Dinger, mach doch mal irgendwie eine betriebliche Altersvorsorge, die du denen bezahlst. Ich habe festgestellt, dass es eigentlich nicht so wirklich richtig zu einer Kundenbindung, zu einer Mitarbeiterbindung führt. Ja, dass denen das eigentlich total wurscht ist, sondern dass es andere, nicht mal, also Geld heißt ja, Geld verpufft relativ schnell, also der Effekt von einer Lohnerhöhung ist noch kurzer Zeit eigentlich weg, sondern es gibt andere Werte wie eine Firmenkultur. Kannst du da irgendwas dazu sagen?
Ja, also wie du sagst, ne, eine Gehaltserhöhung, die wirkt mal kurz, die ist natürlich wichtig, logisch, aber die ist jetzt nicht das, was die Leute ewig bei dir hält, sondern ne, was die Leute bei dir hält, ist, wenn sie das Gefühl haben, hier spielt jetzt dann auf einmal das Warum eine große Rolle, dass sie das, wenn sie das Gefühl haben, sie können ihr persönliches Warum, also das, wofür wir halt so jeden Tag hier in dieser Welt unterwegs sind, das, was uns Spaß macht, das, was uns antreibt, das, was uns inspiriert, dass wir das auch umsetzen können in dem, womit wir täglich am meisten Zeit verbringen neben Schlafen, nämlich arbeiten. Und wenn das der Fall ist, also wenn du es irgendwie hinkriegst, dass deine Leute das Gefühl haben, dass das, was sie jeden Tag tun, einen gewissen Purpose, ne, eben genau diese Mission, dieses Warum hat, dann sind die Leute auch inspiriert und motiviert und die motivierten Leute sind dann auch die lange bei dir bleiben. Weil warum sollte jemand gehen, wenn er es geil findet in deiner Firma, wenn er geil findet, was er da jeden Tag macht, wenn er natürlich auch Erfolgserlebnisse hat und vor allen Dingen solche Erfolgserlebnisse, die er selbst auf die Straße gebracht hat. Das heißt, der beste Leader, die beste Führungspersönlichkeit ist die nicht sich selbst erfolgreich macht, sondern die vor allen Dingen seine Mitarbeiter erfolgreich macht. Und dann habe ich da immer so ein schönes Bild im Kopf. Sozusagen die beste Führungspersönlichkeit ist die, die hinten schön in der allerletzten Reihe steht, an der Wand lehnt, still, während seine Mitarbeiter, sein Team irgendwie vorne auf der Bühne stehen und sich für irgendeinen krassen Erfolg von der gesamten Belegschaft feiern lassen. Und der dann einfach hinten steht, genießt und schweigt. Und seine Leute stehen vorne auf der Bühne und lassen sich feiern. Und das ist dann so ein geiler Moment. Ne? Man sagt auch zum Beispiel, dann gibt es so Sprüche wie Leaders eat last und sowas. Ne? Also wirklich, dass du auch als Führungskraft vom Ende her denkst, aus der Sicht deiner Mitarbeiter denkst und immer denkst, okay, wie fühlt sich dieses oder jenes jetzt für Mitarbeiter an? Und wie kriege ich es jetzt hin, die Stärken von den einzelnen Leuten, sie richtig krass ausleben zu lassen? Natürlich, wir müssen eine Richtung vorgeben, wir müssen eine Strategie vorgeben, wir müssen, wie gesagt, Nordstern sein, wir müssen Leitplanken vorgeben, ist klar, aber für das gibt es alles Techniken. Aber grundsätzlich die Leute, die ihr Zeug auf die Straße bringen können, darauf stolz sein können, die sind motiviert und die bleiben lange.
Ja, nachvollziehbar. Die Frage ist, wie erkenne ich denn die Stärken und die Schwächen? Also es gibt ja den schönen Spruch, ne, du kannst einen Elefanten nicht daran bemessen, wie er auf eine Palme klettern kann. Mhm. Und es ist ja nicht immer offensichtlich. Ne? Also ich brauche ja auch die verschiedenen Parts. Ja? Und ich kann ja sagen, der eine übernimmt gerne Verantwortung, der andere übernimmt aber nicht so gerne die Verantwortung, ist aber trotzdem wertvoll. Ja? Ja. Wie kriege ich das gebacken?
Ja, ausprobieren. Also würde ich knallhart sagen, ausprobieren und die Leute auch erstmal loslaufen lassen. Ne? Wir sind hier im Geld-Podcast, es gibt einen ganz coolen Hack. Du kannst deinen Mitarbeitern, das geht vor allen Dingen in so Dienstleistungsbusinesses sehr gut, kannst zum Beispiel Mitarbeitern sagen, hey, du hast so ein Tagesbudget von 500 Euro oder je nach Business, scheißegal, kannst auch sagen 100 Euro, ganz egal. Du hast einfach 500 Euro am Tag, damit kannst du machen, was du willst. Du musst mich nicht fragen, wofür und ob du die überhaupt ausgibst. Du kriegst 500 Euro Tagesbudget von mir, kannst selbst entscheiden, was du damit machst. Einzige Bedingung ist, es muss sozusagen dem Unternehmenserfolg zuträglich sein. Mhm. Und dann fangen auf einmal Leute an, sozusagen unternehmerisch zu handeln und diese 500 Euro für Dinge zu investieren, von denen sie jetzt gerade denken, dass die wichtig und gut fürs Unternehmen sind. Klassiker-Beispiel zum Beispiel Hotels, ne? Dass auf einmal dann die Mitarbeiter anfangen, irgendwelchen Gästen, wo sie jetzt gehört haben, okay, der und der Gast, für den könnte jetzt Folgendes, ein richtig cooles Gimmick oder ein richtig cooles Add-on oder was weiß ich, ein Upgrade oder irgendeine nette, ein Blumenstrauß auf dem Zimmer oder eine bestimmte Schokolade, von der sie wissen, dass sie besonders gerne mögen oder sonst. Fangen auf einmal die Mitarbeiter an, solche Dinge dann selbst zu organisieren und sozusagen dann auch hier die Freiheit selbst auszuleben. Und daran zum Beispiel erkennst du dann auch perfekt, okay, was sind so die einzelnen Stärken von den Leuten? Was können die gut? Was können die vielleicht weniger gut? Was geht vielleicht am Ende in die Hose? Was trägt richtig gute Früchte? Und so lernst du dann nach und nach, worin die einzelnen Leute stark sind und kannst sie dann natürlich auch perfekt in die Richtung weiterentwickeln.
Ja, da können aber ein paar Sachen dazu. Ich ergänze das einfach mal für dich. Das eine ist nämlich, dass ich das nicht einfach laufen lassen kann. Natürlich ist die beste Firma in meinen Augen ja die, die ohne Chef funktioniert. Ja, also zumindest so tick ich. Aber ich muss schon das messbar machen. Also ich muss natürlich beobachten, ich muss mir Notizen machen. Ja, also Vertrauen ist gut, aber ich muss natürlich das auch nachvollziehen können. Ich brauche ich muss es messbar machen. Ja? Ja. Und viele, die lassen so die Mitarbeiter laufen, stellen die ein und sagen, ja, der kennt doch seinen Aufgabenbereich und dann scheißen am Ende zusammen, weil das nicht gekonnt hat. Ja, und wenn man das überträgt auf eine Erziehung, ich finde es immer das Beste, die beste Referenz ist die eigene Erziehung bei Kindern. Du kannst auch nicht sagen, hey, mach deine Hausaufgaben, ja, und gibst aber keine klare Anweisung und dann am Monatsende guckst du und sagst, sind doch keine Hausaufgaben gemacht oder nicht, so wie ich das wollte. Ja, weil du das nicht zwischendrin nicht eingegriffen hast in kleinen Schritten. Ja.
Ja.
Willst du was dazu sagen? Weil ich hab nämlich drei Anregungen dazu.
Hau direkt mal deine nächste raus, bist gerade im Flow.
Ja. Das zweite ist nämlich auch, dass ich die Erwartungen klar äußern muss. Also ich habe immer wieder gemerkt in der Kommunikation, dass die Erwartung nicht eindeutig und nicht zweifelsfrei ist. Ja? Also dass die sagen eben beispielsweise, mach deine Hausaufgaben, ja, aber nicht, was es konkret bedeutet. Also wenn er sagt, dein Job ist jetzt dieser Job, ja, so wie du zum Beispiel gesagt hast, bleiben wir mal dem Beispiel Mitarbeiter mit den 500 Euro. Ich muss dann auch klar machen, was bedeutet denn für die Firma erträglich? Weil einer, der sagt, naja, wenn ich doch hier ein Blümchen hinstelle, ist es doch auch für die Firma erträglich. Ja? Der andere interpretiert und sagt, naja, wenn ich jetzt aber für den Kunden bringe, ist es der Firma erträglich. Oder wenn es hier sauberer ist, ist es der Firma erträglich. Also das muss ich natürlich dann so formulieren, dass es keine Zweifel gibt. Und damit es keine Zweifel gibt, muss ich es rückkoppeln. Das heißt, ich muss den anderen fragen, was hast du denn verstanden? Weil die Frage, hast du es verstanden, kann ich mir sparen. Ja, weil er denkt vielleicht, er hat es verstanden oder auch nicht und gibt es nicht zu, weil er nicht dumm dastehen möchte, sondern ich muss fragen, was hast du jetzt konkret verstanden? Liege ich da richtig oder, weil so wäre meine Vorgehensweise, weil ich sage, pass auf, das ist das der Deal. So stelle ich mir das ganz genau vor, zeitliche Rahmen, egal was, wie auch immer, alles das, was falsch interpretiert werden könnte. Ja, und jetzt gib mir es bitte mit deinen Worten wieder, was du verstanden hast.
Ja. Das ist cool, weil jetzt haben wir organisch auch noch den vierten Punkt dieser ganzen Geschichte erreicht, nämlich das Thema Strategie, ne? Values, Mission, Vision und jetzt das, worüber du gerade alles gesprochen hast, das ist die Strategie, das sind die kurzfristigen Ziele, also sozusagen die kurzfristigen Ziele, wie wir zu dem Endstadium, nämlich der Vision kommen und da gibt's dann natürlich solche Methoden wie jetzt zum Beispiel OKRs, Objective and Key Results oder andere Zielsetzungsmethoden, die halt in viel kürzeren und knapperen Abschnitten, Zeitabschnitten messen und Ziele setzen. Das sind ja genau die beiden Dinge, die du angesprochen hast. Ziele setzen und messen, ob diese Ziele erreicht wurden. So, und das ist natürlich super, super wichtig. Das heißt, wenn wir uns eine Vision erarbeitet haben, wo soll der Laden in 5 Jahren sein, in 10 Jahren sein, von mir aus in 20 Jahren sein, dann ist das natürlich viel zu abstrakt. Ne? Elon Musk hat gesagt, irgendwie mit SpaceX, das Ziel ist a man on Mars. So, okay, gut, ja, gut, das ist ein schönes Zielbild, aber erstens, wann wird das so sein und zweitens, wie kommen wir denn da jetzt in den kleinen Schritten hin? Und dann brichst du das halt runter auf kurzfristige, zum Beispiel 3-Monats-Ziele, Monatsziele, sogar Wochenziele, sogar Tagesziele, wenn man von solchen Methoden wie Scrum zum Beispiel ausgeht oder so. Und das ist natürlich super wichtig.
Welche Methoden, ganz kurz, dass ich unterbreche, was für Scrum, was ist das?
Scrum ist eine agile Projektmanagement-Methode, kommt ursprünglich aus der Softwareentwicklung. Und basiert grundsätzlich darauf, dass Teams sich immer in Sprints, also auch hier sozusagen, haben wir wieder diesen zeitlichen Rahmen. Sprints dauern oft so 1, 2, 3 Wochen. Und dann geben sich die Teams sozusagen für diese Zeit ein bestimmtes Ziel. Das heißt, es gibt dann immer zum Beispiel ein Sprint-Goal, Sprint-Ziel, ne? Und dann sagt halt das Team, okay, in 2 Wochen am Ende des nächsten Sprints wollen wir folgendes Ziel erreicht haben. So, und dann geht's halt los, dann wird geballert. Und dann weiß auch jeder, ne, wenn ich da jetzt ein Blümchen hinstelle oder wenn ich sonst irgendwas mache, ist das zuträglich, damit wir hier in 2 Wochen dieses Ziel erreicht haben oder nicht. Und dann ist auch super schnell messbar und super klar, wenn das Blümchen dazu führt, perfekt. Wenn nicht, ist auch allen klar, hör mal, warum vergeudest du hier unsere wertvolle Zeit damit, da Blümchen hinzustellen? Das zahlt jetzt hier nicht auf unser Sprint-Goal ein. Und wenn man jetzt von längeren Zyklen ausgeht, zum Beispiel so OKRs, Objective and Key Results, ein anderes agiles Framework, das geht meistens so in 3-Monats-Abschnitten, wo sich dann sozusagen die Firma und die Teams jeweils 3-Monats-Ziele setzen. Das benutzt zum Beispiel Google und benutzen auch viele in der Technologiebranche. Und dann wird das halt super, super messbar. Und das ist dann eben die 4. wichtige Säule bei der ganzen Geschichte der guten Führung, nämlich die Strategie, also wirklich die, wie wir es konkret auf die Straße bringen. Und damit dann unsere Vision irgendwann erreichen, unserer Mission treu bleiben und sozusagen die Mittel, wie wir das alles erreichen, sind eben unsere Werte. Und dann hast du halt ein perfektes Komplettbild, was sich am Ende ergibt und womit der Laden dann halt auch wirklich erfolgreich wird. Und das ist eine feine Sache.
Ja. Ich muss natürlich aber auch bedenken, dass dieses Warum unterschiedlich ist. Ne? Also, dass der eine sagt, hey, ich will beispielsweise viel Geld verdienen, der andere sagt, ach, mir reicht doch das, was ich hier mache. Ne? Ich bin froh, wenn ich früh schon aufstehen kann oder wie auch immer. Ne? Dann kann ich zwar entscheiden, ob das zu meiner Firma passt, aber zumindest soll ich wissen, dass es unterschiedliche Intentionen gibt und das ist auch okay. Ne? Ja. Also, mal abschließend zu den 2 Punkten. Ich habe dann noch einen Punkt, aber kann man im Endeffekt ja sagen, dass man eine Fehlerkultur schaffen soll? Also natürlich erstmal grundsätzlich eine Kultur, aber auch eine Fehlerkultur, also dass es okay ist, Fehler zu machen. Natürlich jetzt nicht vorsätzlich, aber dass wenn ich ein Budget, also wenn ich die Kompetenz über ein Budget habe, dann kann auch passieren, dass ein Fehler passiert. Und dann ist es halt so. Dann kann ich darüber sprechen, okay, sollte nicht nochmal vorkommen, aber ich darf den hier natürlich nicht in den Boden stampfen, weil wenn ich ein Kind, wie bei Übertragen, ne, gleich eine Schelte gebe, dann macht das nie mehr was. Ja, dann traut sich das nie mehr aus seinem Dunstkreis, das traut sich nie mehr über den Tellerrand hinauszuschauen. Also da muss ich schon extrem aufpassen als Unternehmer, dass ich da nicht gleich aggro werde, weil ich sage, jetzt hat er mal 500 Euro in Sand gesetzt, dann ist es halt so. Ne, es gibt, glaube ich, diese Episode, wo einer gesagt hat, Mensch, das ist klasse, da hat so richtig viel Geld in den Sand gesetzt und sag, jetzt weiß ich wenigstens, oder du weißt jetzt wenigstens, kennst du diese?
Ja, da geht's irgendwie, einer hat richtig viel, hat ein richtig krasses Ding in den Sand gesetzt und dann wird er zum Chef gerufen und dann sagt der Mitarbeiter schon so, ja, Chef, ich weiß, warum ich hier bin, wo muss ich unterschreiben, wo muss ich die Kündigung unterschreiben? Ja, genau. Und dann sagt der Chef so, hör mal, willst du mich verarschen? Ich habe gerade hier irgendwie 20.000 Euro in dich investiert, ich kündige dich doch jetzt nicht.
Ja, irgendwie so, genau, ja. Also da muss man aufpassen, wie gesagt, dass man auch die entsprechende Kultur hat und da gilt halt wie immer, der Fisch fängt vom Kopf her das Stinken an, ja? Also wenn eine Firma nicht läuft, dann ist es in der Regel der Chef, weil der nicht drauf geachtet hat, welche Kultur, auch wenn es nicht immer einfach ist. Und deswegen kommen wir jetzt mal zum letzten Punkt. Oder willst du dem noch was hinzufügen, den 2 Punkten? Wir waren jetzt bei Führen und Binden.
Ja. Fehlerkultur ist noch ganz spannend. Nur dazu noch ein Zusatz. Ich werde halt allergisch, wenn derselbe Fehler 2-mal passiert. Also wenn ein Fehler zum ersten Mal passiert, auf jeden Fall, dann ist das ein Learning. Dann muss das dafür sorgen, dass dieser Fehler sozusagen uns und der restlichen Company, das ist übrigens dann auch unser Job als Unternehmer ist ja ein Unternehmen zu bauen und in diesem Unternehmen muss ein Prozess existieren, der dafür sorgt, dass Fehler, die einmal gemacht wurden, von niemandem anderen mehr in der Company jemals wieder gemacht werden. Dann ist das ein Investment, dann ist das ein Learning, dann ist das gut, dass wir diesen Fehler einmal gemacht haben. Aber dann muss halt auch sichergestellt sein, dass der kein zweites Mal passieren darf. Und wenn das der Fall ist, dann ist das scheiße.
Ja. Da gibt es ja auch vom Wording, es ist ja so, das eine ist ja eigentlich, ich glaube, die Amerikaner oder die Engländer unterscheiden da ja auch so, es gibt ja einmal den Irrtum. Ein Irrtum ist das, wenn ich mir so, okay, ich hatte eine Grundannahme, die hat sich nicht erfüllt, also ich habe mich geirrt. Ja. Wenn ich aber den Irrtum wiederhole, dann erst ist es ein Fehler.
Genau, Trial and Error, so genau. Das ist fein, ne? Trial and Error, das ist so der, das ist der Standardweg, um sozusagen iterativ etwas Gutes zu bauen.
Ja.
Aber wenn dann eben, klar, ein Fault oder ein Mistake nochmal stattfindet, der vorher schon als Error herausgefunden wurde, das ist natürlich scheiße.
Mhm. Genau, richtig. Dann ist es unter Umständen dumm. Kann natürlich trotzdem auch mal passieren, aber es ist halt das, ja, man muss halt, auch da gilt keine pauschale Aussage, ne? Ja. Und es kommt natürlich auch auf die Größenordnung drauf an.
Ja.
Letzter Punkt. So, jetzt weiß ich, okay, wie ich die Leute führe im Idealfall. Ich weiß auch ansatzweise, wie ich sie binden kann und so weiter. Wie finde ich denn jetzt die richtigen Leute? Ich sage, okay, jetzt, wo kommen jetzt die guten Leute her? Wenn ich sage, jetzt, ich muss jetzt alle rausschmeißen oder die Hälfte rausschmeißen oder wie auch immer.
Ja, also grundsätzlich kommen die besten Leute zu dir, wenn sie wissen, dass es bei dir geil ist. So, natürlich, wie wir vorhin schon gehört haben, in keinem Unternehmen ist alles perfekt, aber trotzdem, genauso wie wenn wir uns als Kunden für irgendein Produkt entscheiden, ist es auch so, wenn wir von irgendwem anderen gehört haben, dass ein Produkt okay oder sogar gut oder sogar richtig gut ist, vielleicht sogar eine Empfehlung bekommen haben, vielleicht sogar das Ding schon mal bei irgendwem anders ausprobiert haben, dann sind wir viel, 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 viel schneller dazu bereit, ein Produkt zu kaufen. Und ganz genauso ist es auf dem Mitarbeitermarkt auch. Wir sind in einem Arbeitnehmermarkt, das heißt, Corona hin und oder her, die besten Leute können sich weiterhin die Unternehmen aussuchen, bei denen sie arbeiten. Und dementsprechend werden sie sich eben auch ganz genau die Unternehmen aussuchen, bei denen sie arbeiten. Und hier ein kleiner Hint, die allerbesten Leute arbeiten nicht mehr für ein Unternehmen oder für ein Produkt, wo eine tolle Marke draufsteht oder so, sondern die besten Leute, die suchen sich die Leute aus, mit denen sie zusammenarbeiten, weil die besten Leute wollen sich immer noch weiterentwickeln, die wollen sich permanent weiterentwickeln, die wollen lernen, 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 obwohl sie wissen, dass sie schon super sind, wollen sie immer noch weiter lernen, weil sie sind genau aus dem Grund so gut geworden, weil sie super viel schon gelernt haben. Und dementsprechend, du als Chef, du als Führungskraft, du als Gründer, du als Unternehmer bist auch hier das Gesicht nach außen, das Gesicht zu den Leuten. Du kannst aktiv dafür sorgen, dass deine Leute andere gute Leute ranholen, deinen Laden weiterempfehlen. Und das ist eine der stärksten Methoden, um gute Leute für dich zu gewinnen. Wen das interessiert, ich habe da mal so 66 solcher Hacks, wie das geht, zusammengefasst. Könnt ihr euch einfach runterladen auf talente.co/Buch. Da sind 66 so Dinger zusammengefasst, wie man das umsetzen kann. Und wenn man jetzt schnell, das ist jetzt natürlich eine Strategie, die ist etwas längerfristiger aufgesetzt, ne? Wenn man jetzt schnell gute Leute für eine offene Stelle braucht, gute Bewerberleads generieren will für eine offene Stelle, die jetzt gerade irgendwie dringend besetzt werden muss, dann führt meiner Meinung nach nichts an dem sogenannten Performance Recruiting vorbei. Wird jetzt hier vielleicht auch einen Tick zu weit führen, das genau zu erklären, aber grundsätzlich Performance Recruiting ist auch wiederum sehr stark aus dem Online- und Performance Marketing inspiriert und das erlaubt dir im Prinzip relativ schnell auf Knopfdruck richtig gute Bewerberleads zu generieren. Und damit kannst du wirklich sehr schwierige Positionen kannst du innerhalb von wenigen Tagen bis ein paar Wochen kannst du die besetzen. Das ist, wie gesagt, sozusagen, wenn's schnell gehen muss. Das eine eher etwas organische, längerfristige Strategie und das andere einfach auf Knopfdruck, Performance Recruiting, richtig gute Bewerber generieren.
Meinst du damit beispielsweise Werbung, also Advertising über Perspective, beispielsweise solche Funnel wie über Perspective, also dass ich eben so ein, ich will jetzt hier bloß nicht, dass wir jetzt zu kompliziert eintauchen, sonst steigen die Leute aus, ne? Aber meinst du sowas beispielsweise?
Ja, genau, also es ist wichtig, dass du sozusagen im ersten Schritt Performance-Anzeigen schaltest über Social Networks, insbesondere auch über die privaten Social Networks, die persönlichen, also so wie Facebook, Instagram etc., und eben nicht über solche Kanäle gehst wie LinkedIn, Xing oder so, weil da kriegen die guten Leute jeden Tag 20 Anfragen von Recruitern, Headhuntern etc. Mhm. Und in diesen Anzeigen musst du halt mit sehr, sehr ja, gut ausgeklügelten emotionalen, psychologischen Triggern arbeiten, um die Leute beim richtigen Wunsch oder beim richtigen Bedürfnis, beim richtigen Painpoint-Problem abzuholen. Dann kann man sowas machen, wie du sagst, im nächsten Step nicht einfach die Leute aus der Werbung direkt auf die Karriereseite leiten. Das bringt nichts, weil die besten Leute haben allein schon kein CV, kein Lebenslauf fertig da liegen. Mhm. Also sobald da irgendwo steht, hier CV hochladen, sagen die besten Leute sich, pff, Alter, bis ich hier mein CV fertig habe, komm schnell wieder hier oben rechts aufs X klicken. Mhm. Und da helfen dann solche Funnels, wie du sprichst, von Perspective zum Beispiel. Das ist dann so ein Bewerberquiz, was man da bauen kann. Auch da, das kann man auch sehr psychologisch smart aufsetzen, dieses Bewerberquiz dann so zu bauen, dass am Ende wirklich dieser magische Moment entsteht, dass nämlich die Leute, die eigentlich vom passiven Bewerbermarkt kommen, also die, die heute Morgen aufgestanden sind und im Leben noch nicht damit gerechnet hätten, dass sie sich heute irgendwo bewerben werden, dass die auf einmal von passiven Kandidaten zu aktiven Bewerbern für dein Unternehmen werden. Und das ist halt einfach magisch. Das ist halt unglaublich cool. Und das kann keine andere Recruiting-Methode als solch eine.
Mhm. Ich will das ganz kurz nochmal dolmetschen, falls die Leute irgendwie sagen, hey, was ist jetzt das eigentlich? Also ich habe ja auf meiner Homepage auch so ein Quiz drauf, beispielsweise jetzt nicht für Bewerber logischerweise, ja. Aber das ist halt, dass du spielerisch Leute heranführst, also über Bilder, kurze Fragen, knackige Fragen, sagt, Mensch, pass auf, wo stehst du gerade? Und die holen dich dann ab.
Ja.
Da aber als Hinweis, da kann man richtig viel Geld verbrennen und man kann auch richtig viel gut machen. Also ich kenne Leute, die da ganz schnell in Bereichen, wo es eigentlich keine Arbeitskräfte gibt, beispielsweise mit so einem Tool, ganz schnelle gute Leute gebracht haben.
Auf jeden Fall.
Ja, und manche Leute haben 1.000 Euro verbrannt, ohne auch nur ein Ergebnis bekommen zu haben. Also ja, da ist Vorsicht geboten.
Da ja. Kommt es auf jeden Fall drauf an. Wen das interessiert, der kann einfach mal auf talentmagnet.io gehen. Da geht es genau um solches Performance-Recruiting-Zeug. Talentmagnet.io, könnt ihr einfach mal gucken, euch das mal ein bisschen zu Gemüte führen, wenn ihr wollt. Und da wird es nochmal alles ein bisschen genauer erklärt.
Ja, genau. Also wie gesagt, deswegen aufpassen. Ja? Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste. Auf jeden Fall nochmal als Anmerkung, weil du ja sagst, die Leute finden, was wird draußen rum erzählt. Also wenn beispielsweise, ich muss einen Schritt jetzt wieder zurückgehen, weil in dem Moment, wenn ich keine Mitarbeiter bekomme, dann habe ich im Vorfeld ja schon was falsch gemacht. Ja? Das heißt, dann muss ich mir die Frage stellen, warum bin ich denn so langweilig als Firma, dass weder die Mitarbeiter weitertragen, noch Leute finden, ja, und die Konkurrenz, auch wenn die Konkurrenz da draußen ist, streite mich da auch um, sagt, ja klar ist da Konkurrenz drauf, aber die kannst du trotzdem fragen, warum gehen die dorthin zu der Firma X und nicht zu dir? Ja, warum nicht? Ja. Du könntest auch die Basis schaffen, dass die zu dir kommen, weil Mitarbeiter sind da, auch wenn es weniger sind als meinetwegen der Bedarf, wenn es so wäre, aber trotzdem entscheiden die sich bewusst für eine andere Firma oder unbewusst, weil dein Magnet nicht stark genug ist, ne? Wie man zum Beispiel über so einen Funnel aufbauen kann, ne? Man sagt, hey, du bist noch bei der Firma XY und du wirst vielleicht nicht wertgeschätzt, wie auch immer, dann sagt er, ja stimmt, der redet hier von mir, der Michael.
Mhm.
Ja, genau. Und jetzt bin ich dann doch interessiert an einem Bewerbergespräch, weil scheinbar gibt es eine Firma da draußen, die genau das repräsentiert, was ich mir so in meinen Wunschvorstellungen ausmalen würde.
Ja.
Genau, also auch da merken wir, der Fisch fängt vom Kopf her das Stinken an.
Auf jeden Fall, gibt es eine ganz schöne Frage, die du einfach mal deinen eigenen Mitarbeitern stellen kannst, weil ne, das, was du ansprichst, ist ja auch so die Employer-Brand. Ne? Was wird da draußen über meinen Laden erzählt?
Ja.
Und die Employer-Brand, genauso wie deine Personal-Brand, ist immer das, was man hinter deinem Rücken über dich erzählt.
Richtig. So. Ja.
Und
glaube ich, von Jeff Bezos hat das dabei immer gesagt, ne?
Position kann,
das, was die Leute in deiner Abwesenheit über dich erzählen.
Ja, genau, das kann sehr gut sein. Ja. Und da kannst du mal deinen Mitarbeitern, um sozusagen mal der ganzen Geschichte auf die Schliche zu kommen, wenn du merkst, so irgendwie kriege ich hier nicht immer die geilsten Leute und irgendwie landen die vielleicht immer bei einer anderen Firma und vielleicht auch Leute hauen mir ab aus meinem aktuellen Team. Kannst du einfach mal im nächsten Mitarbeitergespräch, stellst du mir diese eine Frage, wo du fragst, hör mal, Michael, was müsste eigentlich hier bei uns passieren, damit du für immer bleibst? So, und das ist so eine Frage, die triggert halt viel an. Und man kann das sogar noch damit verbinden, zu sagen, das musst du mir nicht jetzt beantworten, sondern bring bitte mal deine Antworten mit zum nächsten Gespräch, mit ein bisschen Zeit, das drüber nachzudenken. Ich will wirklich knallharte, ehrliche Antworten von dir. Was muss hier bei uns passieren, damit du für immer bleibst? Und da kommen oft richtig, richtig gute Sachen bei rum.
Ja. So, jetzt habe ich noch eine letzte Frage und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Was mache ich denn, wenn ich jetzt Leute suche, die nicht wachsen wollen? Also Beispiel, es ist ja nicht immer so, dass ich überall Führungskräfte oder was weiß ich alles besetze, sondern manchmal brauche ich einfach nur Leute, die einfach stumpfsinnig ihre Arbeit machen. Ja, ich sprach deshalb, ich hab letztens einen, der hat mir sein Leid geklagt, der belegt Fußböden, ja, oder werden Fußböden veredelt. Da brauchst du keine Leute, die sagen, ich will wachsen, die findest du auch nicht über den Funnel. ja. Hast du da noch einen Tipp, wie komme ich an das normale Volk ran, Entschuldigung, den Ausdruck ist jetzt nicht richtig gemeint, die in einem Lager arbeiten wollen, die sich wohlfühlen am Band, wie auch immer.
Ja, also mit solchen Performance-Recruiting-Methoden, wie wir sie gerade besprochen haben, da findest du perfekt auch solche, ne, Blue-Collar-Jobs, würde man jetzt politisch korrekt sagen, was du meinst. Ja. Also für Blue-Collar-Jobs ist das prädestiniert. Wir haben zum Beispiel letztens so eine von so einer Talentmagnet-Kampagne mitbekommen. Der hat einfach nur Gabelstaplerfahrer gesucht. Und der hat die Kampagne eingeschaltet, genauso wie wir gerade besprochen haben. Also erst vorne smarte Performance-Anzeigen, dann dieses Bewerberquiz dazwischen geschaltet. Hat die Kampagne eingeschaltet. Der hat, glaube ich, 40 Euro Werbebudget innerhalb von 5 Stunden oder so ausgegeben. Hatte 30 Bewerbungen und musste die Kampagne sofort wieder ausschalten, weil er zu viele Bewerbungen bekommen hat. Und dann wurden natürlich auch direkt die Leute eingestellt aus dieser Kampagne. Oder für Pflege, ganz genauso viele Pflegekräfte. Lagerarbeiter, wie du sagst, also gerade für Blue-Collar-Jobs ist Performance-Recruiting auch perfekt. Ja, und ansonsten, also ich würde es heutzutage immer so machen, also wenn ich jetzt Leute suchen würde, wo ich weiß, okay, das müssen halt Blue-Collar-Leute sein, die müssen einfach nur ballern und sozusagen umsetzen, dann würde ich würde keine andere Recruiting-Methode mehr nutzen, weil schneller und günstiger geht's halt nicht.
Okay, ja, im Endeffekt hast du recht. Erstens mal habe ich dann mehr Auswahl. Zweitens kann ich durch dieses Quiz, ja, im Endeffekt auch Fragen reinbauen, vielleicht auch Fangfragen, um zu erkennen, passt der eben zu meiner Wertevorstellung. Ja? Woran, oder wenn ich zum Beispiel mir jemand ins Boot hole, ich sage, welche Fragen muss ich stellen, um herauszufinden, ist das jemand, der zumindest zuverlässig ist? Also wenn er sagt, ich bin um 8 da im Lager, dann muss der ja auch um 8 da sein. Oder wenn er sagt, ich fahre auf eine Baustelle, dann bin ich auch dort, auch wenn mal was schief geht. Ja? Vielleicht kann man, weiß ich nicht, vielleicht geht da sowas clevererweise auch zumindest durch sinnvolle Fragen. Aber da würde ich auch den Leuten empfehlen, da eher mal Leute mit ins Boot zu holen, die mindestens Verkaufstexten, vielleicht sogar auch psychologisch da was auf der Pfanne haben.
Auf jeden Fall. Auch hier vielleicht noch zum Abschluss einen kleinen Fragetechniken-Hack, wo du es gerade angesprochen hast. Wenn du dann sozusagen mit den Leuten sprichst, du kannst es auch schon so im Quiz abfragen, du kannst aber dann auch im persönlichen Gespräch, am Telefonat, kannst du es auch so abfragen. Und zwar fragst du dann die Leute, wenn ich jetzt gleich deinen letzten Chef anrufe und ihm zu dem und dem Thema, welches dir halt wichtig ist, zum Beispiel mit bestimmten Wertabfragen, so was weiß ich, Pünktlichkeit, jetzt mal ein billiges Beispiel. Wenn ich jetzt gleich deinen letzten Chef anrufe und ihn frage, wie pünktlich du immer warst, so was wird er mir dann sagen? So, und hier ist jetzt der Kniff an der Sache, dass du nicht den Konjunktiv benutzt. Also, dass du wirklich sagst, nicht jetzt, wenn ich jetzt gleich deinen nächsten Chef ansprechen würde oder anrufen würde und so weiter, sondern dass du wirklich sagst, wenn ich jetzt gleich deinen letzten Chef anrufe und ihn frage, wie pünktlich du warst, was wird er mir sagen? Nicht, was würde er mir sagen, sondern was wird er mir sagen? Allein dieser kleine psychologische Kniff, der wirkt schon Wunder, was sozusagen die Wahrheit der Antwort angeht, die dann da rauskommt.
Okay. Ja, finde ich interessant. Ich habe zwar so noch so ein kleines Aber drauf, weil ich es gibt Leute, weil manche Leute halt einfach die wie sagt man, ein X vom UFO machen. Die sagen, ja klar, ich bin pünktlich. Also manche neigen ja so zu einer Selbstüberschätzung. Gut. Ja. Aber die Frage ist, wie ich solche Flachzangen rausfiltern kann, wenn mal sowas passiert. Aber gut, das hetzt halt durch eine Probezeit. Ne? Und dazu brauchst du halt auch wieder eine Liquidität, um das aussitzen zu können. Das ist wieder mein Thema, oder?
Ja, logisch. Also natürlich wird dir jetzt nicht jeder da immer 1000%ig die Wahrheit sagen, aber was wir Unternehmer ja machen, ist, wir spielen halt mit Wahrscheinlichkeiten. Ja. Das ist halt das, was unser tägliches Game ist, und damit erhöhen wir halt einfach ein kleines Stückchen die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas Wahreres rauskommt.
Ja, und letztendlich muss man sich ja auch auf seinen Instinkt verlassen. Also wenn der gegenüber sitzt, dann ich merke, was aufdruckst der rum, was macht jetzt hier praktisch, fällt er in sich zusammen bei so einer Frage oder wie auch immer, mal ein bisschen die Mimik beobachten.
Okay, das ist übrigens auch nochmal ein riesen Ding bei dem Thema, was wir ganz am Anfang hier hatten. Bauchgefühl versus datenbasiertes Verteidigen von Entscheidungen. Das ist nämlich genau auch der Unterschied zwischen Unternehmer und Manager. Manager deshalb kriegen Manager auch oft keine Entscheidungen geschissen, weil sie halt noch Daten und Daten und nochmal Daten und nochmal Daten für irgendwas brauchen, um sich entscheiden zu können, damit sie später, falls es schiefgehen sollte, sich rechtfertigen können. Und der Unternehmer, der verlässt sich halt viel schneller und einfacher auf sein Bauchgefühl und das gibt ihm in der Regel recht. Es kann auch mal natürlich in die Hose gehen, ist logisch, aber das ist auch nochmal ein Riesending, was, glaube ich, auch uns Unternehmer auszeichnet. Das tiefe Vertrauen in unser Bauchgefühl, was wir auch durchaus haben dürfen und haben sollten.
Ja, ist richtig. Ja, zumal die meisten Fehler passieren ja nicht, weil man was falsch macht, sondern weil man nichts macht. Ja, das so heißt es ja, also ist oft so, weil du sagst, ich mache mal lieber gar nichts, das ist typisch deutsch, bevor ich was falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Das kostet mehr Geld in der Regel, als einen Fehler zu machen, den zu revidieren und das einfach anders anzugehen. Ja? Also jemanden nach einer Woche rauszuschmeißen, wobei ich hatte jetzt wirklich einen Fall, das war eben das mit diesem Bodenleger, da man dann sein Leid geklagt hat. Der hat einfach vergessen, den Härter reinzumachen und das ist jetzt der ganze Auftrag mit 25.000 Euro einfach weg, ne? In der Probezeit, erste Woche Probezeit und 25.000 Euro in den Sand gesetzt. Ne? Das ist natürlich auch doof, aber das kommt ja Gott sei Dank nicht so oft vor.
Ja.
Okay, Michael. Aber herzlichen Dank für deine Tipps.
Vielen Dank dir.
Wo finde ich dich nochmal? Du hast zweimal schon Werbung reingeschmissen. Und, wo finde ich dich, wenn Leute sagen, also erstens mal deine Podcasts sagen, ich finde das Thema spannend, ich will mich da weiter inspirieren lassen.
Ja, also das Konzept vom Talente-Podcast ist genau solche kleinen Tipps, Tricks, Hacks, hier, wie wir jetzt hier ein paar rausgehauen haben, sozusagen auch in jeder Folge rauszuhauen. Einfach mal jetzt in den Podcast-Player gehen und nach Talente suchen. Michael Asshauer, dieses orangene Cover, einfach draufklicken, auf Abonnieren klicken, fertig. Mal reinhören. Ja, und ansonsten auch gerne einfach über talente.co gehen. Da gibt es dann das Talente-Magazin, auch den Podcast und genau diese 66 Hacks da zum Runterladen. Talente-Podcast im Podcast-Player oder talente.co.
Ich verknüpfe das alles natürlich wie üblich in den Shownotes. Ja. Michael, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Letzte Wort nochmal, oder kannst du an die Community richten?
Ja, schön, dass ich hier bei euch und bei dir sein durfte, Michael. Ich freue mich, den einen oder anderen von euch dann vielleicht auch mal persönlich kennenzulernen und auf bald, würde ich sagen.
Herzlichen Dank fürs Rein- und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.